Was ist jetzt in der Zeit, ja, in dieser Corona-Krisenzeit, wo ja auch alle Leute zu Hause bleiben sollen, wie ist denn das mit den Wohnungslosen? Ich erlebe da aber wirklich eine sehr große Resonanz, muss ich sagen, dass da sehr, sehr, sehr viele Nachfragen gibt, aber auch in so Tickern wie zum Beispiel Tagesschau hat sich auch der Thematik angenommen, was passiert jetzt mit den Obdachlosen. Die Thematik ist schon sehr präsent in der Gesellschaft, habe ich so, zumindest ist das so, wie ich es wahrnehme. Was jetzt Darmstadt betrifft, die Leute gibt es nach wie vor, es kommen jetzt sogar, jetzt wird es interessant, es kommen jetzt sogar noch mehr wohnungslose Menschen zu uns in die Einrichtungen, weil, jetzt kommt's, die Justizvollzugsanstalten derzeit in Massen entlassen. Also alle Menschen, die wegen Bußgeldern inhaftiert sind oder eine Kurzzeitstrafe absitzen müssen, die werden jetzt quasi innerhalb von jetzt auf gleich auf die entlassen. Nur das Problem ist, wenn die Leute auf die Straße entlassen werden und keine Wohnung haben, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wo sie hingehen, nämlich zu unseren Übernachtungseinrichtungen. Und was Darmstadt betrifft, wir haben 3 Justizvollzugsanstalten hier um Darmstadt herum. Wir haben Eberstadt, wir haben Weiterstadt, wir haben Dieburg. Und die kommen jetzt alle zu uns, weil es auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg keine Einrichtung mit Notaufnahme gibt. Also sagen wir mal so, ich bin beim sozialen Träger und bin in Darmstadt zuständig für den Bereich Obdachlosenhilfe. Eigentlich im Fachjargon heißt es Wohnungsnotfallhilfe. Ich sage aber immer Obdachlosenhilfe, weil da jeder auch sofort versteht, was damit gemeint ist. Und wir haben unterschiedliche Einrichtungen, unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Angebote, unterschiedliche Zuständigkeiten. Bei uns kann man sagen, wir sind zuständig für Menschen, die keine Wohnung haben, die draußen schlafen. Wir sind zuständig für Menschen, die bei uns in den Unterkünften wohnen. Wir sind zuständig auch für Menschen, die eine Wohnung haben, die aber von Armut, von sozialer Isolation, Suchtproblemen, Verschuldung etc. betroffen sind und die Unterstützung suchen. Oberste Zielsetzung, gerade bei den Leuten mit Wohnraum, ist immer wieder so unterschwellig ein Wohnungsverlust, die vielleicht im Raum steht, durch eine hohe Verschuldung, durch eine Suchterkrankung, das zu verhindern. Deswegen ist es auch wichtig, mit den Menschen mit Wohnraum in Kontakt zu sein, um sie zu unterstützen. Ich hatte mich schon in meiner Diplomarbeit mit dem Thema Gesundheitsversorgung von wohnungslosen Menschen beschäftigt. Und habe da in 3 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe so ein bisschen geforscht. Wie ist das in Darmstadt mit der Gesundheitsversorgung? Wie sieht es in Groß-Gerau aus? Und dann noch irgendwo, also noch eine Stadt hier im Rhein-Main-Gebiet, Schloss Offenbach oder so. Und hatte auch in der Endphase vom Studium, also die letzten 2 Jahre schon als studentische Hilfskraft in einer Einrichtung für obdachlose Männer in Groß-Gerau gejobbt. Und irgendwie war dann auch für mich klar, durch das Jobben in der Einrichtung und auch Praktika, die ich gemacht hatte, in der Wohnungslosenhilfe und die Diplomarbeit, die ich gemacht hatte über Gesundheitsversorgung, dass ich mal in die Wohnungslosenhilfe gehen möchte. Wie das Ganze zustande kam, Rainer, wieso, weshalb, warum ich für mich entschieden habe, ich will in die Wohnungslosenhilfe gehen, weil das ist nämlich eines der Arbeitsgebiete, was unter Studentinnen und Studenten überhaupt nicht hoch im Kurs steht. Also ich bin eine der wenigen, die freiwillig gesagt hat, ich will mal später mit Obdachlosen arbeiten. Das will ich machen und das macht mir Spaß. Ich kenne mich da mittlerweile schon ein bisschen aus, weil ich auch immer mal wieder Lehraufträge angenommen habe, sowohl hier, wir haben ja 2 Hochschulen in Darmstadt, die ausbilden. Wir haben die staatliche Hochschule, die HDA, und wir haben die evangelische Hochschule, die also SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen ausbilden. Und von daher bekomme ich mit, die Lehrveranstaltungen, die sind nie überlaufen, im Gegenteil. Ja. Manchmal finden sie gar nicht statt, weil einfach überhaupt keine Nachfrage da ist. Dann hatte ich mir überlegt, ich will irgendwie was Sinnvolles machen. Ich kaufe mal so ein paar Einwegkameras Und die Leute, die draußen Platte machen, also Platte machen, das heißt draußen schlafen irgendwo, sollen mal einfach das fotografieren, worauf sie Lust haben. So kam das dann, dass ich dann da mit 3-4 wohnungslosen Männern über dieses Projekt im Kontakt war. Dann habe ich dann auch erstmal gemerkt, so die ganzen Probleme, wo so wohnungslose Menschen so mit sich herumtragen. Ja. Also dann habe ich festgestellt, die Leute, die werden nicht obdachlos geboren. Mittlerweile sage ich immer, eine der wenigen bekannten Persönlichkeiten, die als Wohnungsloser geboren wurden, ist Jesus. Ja, ansonsten wird jeder in seiner Familie geboren und erlebt oder auch nicht, aber zumindest erlebt erstmal eine Sozialisation, wo man irgendwie mit Menschen noch zusammen ist, hat sich dann auch vielleicht eine Familie aufgebaut, Kinder in die Welt gesetzt, vielleicht auch mal Unternehmen gegründet. Und dann sind einfach Schicksalsschläge passiert. Ja? Also ein Mann, der hatte einen, irgendwie so einen Baubetrieb, hatte eine Familie gehabt, 2 Kinder, Frau, hatte mehrere Großaufträge gehabt und ist dann schon in Vorleistung getreten, Materialien besorgt, braucht einen Stab an Mitarbeitern, um diese Aufträge ausführen zu können, hat angefangen, diese Aufträge auch zu bearbeiten und dann ist eine Firma Konkurs gegangen. Und dann stand der Mann da, konnte die Lieferanten nicht mehr bezahlen, konnte sein Personal nicht bezahlen, weil keine Kohle geflossen ist. Hat das Ganze dann mit Alkohol kompensiert, weil er nicht zurande kam, weil er sich auch geschämt hat, mit anderen darüber zu reden. Und so ging es dann bergab. Und wenn man das dann mal mitbekommt, ja, so ganz individuelle Schicksale, wo ich dann immer denke, Mensch, jeder Mensch ist es wert, dass man ihn unterstützt und hilft. Aber da habe ich gemerkt, das ist was, was ich besonders sinnvoll finde, da für Menschen da zu sein, die Schicksale erfahren haben, die durch das Leben auf der Straße sehr geprägt sind und auch sehr sozial isoliert sind und gerade für die Leute da zu sein. Ja. Ich habe mich ja schon mit vielen Menschen unterhalten, Männer wie Frauen. Und wann dann wirklich die Stelle kam, wo dann jemand entschieden hat, die Situation, und jetzt mache ich den Cut, jetzt lasse ich alles hinter mir, hat mir eigentlich noch nie jemand erzählt. Ja. Und da frage ich auch nicht nach. Und man kann nur einen Raum für Offenheit bieten und offene Ohren. Und es fällt eh schon vielen schwer, da überhaupt das mal zu reflektieren, weil viele drücken es einfach weg, weil es zu sehr schmerzt, weil es zu tief sitzt, was ich auch verstehen kann. Ich in so einer Situation würde mich auch nicht öffnen wollen und würde auch alles dafür tun, um alles irgendwie wegzudrücken. Bei Frauen redet man oft von einer sogenannten verdeckten Wohnungslosigkeit. Das heißt, die Frauen haben keine eigene Wohnung mit Mietvertrag, sind aber irgendeine Zweckbeziehung eingegangen, damit sie ein Dach über dem Kopf haben. Und dann geht es auch um Schutz, weil man natürlich als Frau auf der Straße auch viel schneller gewalttätigen Übergriffen, auch sexuellen Übergriffen ausgesetzt ist, ne? Wie jetzt ein Mann, wobei es auch häufig bei männlichen Wohnungslosen zu gewalttätigen Übergriffen kommt, aber bei Frauen noch häufiger, noch vermehrter. Deswegen sieht man, dass nicht so viele wohnungslose Frauen wie Männer auch auf der Straße. Ja? Die Frauen, die gucken immer, dass sie noch halbwegs irgendwie das Bild von ich habe eine Wohnung aufrechterhalten können. Laut dem Gesetz Hilfen zur sogenannten Sesshaftmachung. Ja? Das war so quasi der alte Wortlaut vom Gesetz. Das heißt, man soll schon dann auch gucken, entweder, dass sich die Lebenssituation von Menschen ohne Wohnung nicht verschlechtert oder auch die Menschen unterstützen, dass sie wieder den Mut finden, in eigene Wohnung zu gehen, dann vielleicht auch mal wieder eine Arbeit anzunehmen, dass sich die Lebenssituation erst stabilisiert und dann normalisiert. Von der Umsetzung her können wir diese Stabilisierungsphasen und Normalisierungsphasen anbieten, weil wir bei dem Träger, wo ich arbeite und wo ich für zuständig bin, unterschiedliche Einrichtungen mit unterschiedlichen Angeboten haben. Also von aufsuchender Hilfe, von Streetwork, von Straßensozialarbeit, wo wirklich die Leute vor Ort in dem Umfeld, wo sie Platte machen, aufsucht, über die Teestube. Das ist mit Tagesaufenthalt, da können die Leute erstmal ihrer hygienischen Grundversorgung nachgehen. Die können duschen, können Wäsche waschen. Wenn jemand keine Krankenversicherung hat, es gibt eine Krankenschwester, eine Straßenambulanz. Da gibt es eine erste medizinische Grundversorgung. Es gibt Gruppenangebote, gut, die mussten wir jetzt hier in der Pandemiezeit einstellen, aber normalerweise haben wir extra gezielt nochmal Gruppenangebote für Männer, für Frauen getrennt, wo auch dann Männer, Frauen ihre Themen und Probleme an SozialarbeiterInnen herantragen können. Dann gibt es dann noch die existenzsichernde Einzelfallberatung, also wo man dann guckt, hat jemand einen Anspruch auf Leistungen, sprich auf Hartz IV zum Beispiel, und dann auch denjenigen, diejenige unterstützt, erstmal das an Rechtsansprüchen in Anspruch zu nehmen, was den Leuten zusteht. Wenn dann erstmal, sagen wir mal, die Existenzsicherung stattgefunden hat, das heißt, wenn man jemand hat, der auf der Straße zwar noch lebt, aber nimmt jetzt erstmal sein Hartz IV in Anspruch, dann kann schon der nächste Schritt sein, nach einer Wohnung zu gucken, nach einer bezahlbaren, die vom Amt übernommen wird. Solange es das nicht möglich ist, können die Leute dann auch erstmal in unseren Übernachtungsheimen übernachten. Das haben wir für Männer, haben wir ein Übernachtungsheim. Wir haben für Frauen ein Übernachtungsheim. Und für Frauen mit Kindern haben wir auch ein spezielles Haus mit Familienzimmern. Und das ist dann schon mal die Basis, die Übernachtungsheime, wo es dann weitergeht. Wenn ein Mann oder eine Frau so viele Probleme hat, hochverschuldet ist zum Beispiel, Suchtproblem hat, kein Kontakt mehr zur Familie oder zu den Kindern und dann noch keine Wohnung etc. und arbeitslos. Und was da alles hinten dran hängt, gibt es auch die Möglichkeit, dass man bei uns doch in eine sogenannte stationäre Maßnahme geht. Das heißt, das kann bis zu 2 Jahre gehen, wo ein Mann, eine Frau ganz intensive sozialarbeiterische Unterstützung bekommt. Und das ist dann auch schon die Vorbereitung aufs Leben in eigener Wohnung. Manche brauchen diese stationäre Hilfe, andere brauchen es nicht. Die kommen auch ziemlich schnell selbst klar und können ihre Interessen vertreten. Das ist ja auch ein Ziel, wir wollen ja nicht die Leute von Hilfe abhängig machen. Die Leute sollen ja lernen, eigenständig ihre Themen und Probleme auch zu meistern, ohne Sozialarbeit. Die beste Sozialarbeit ist immer die, die sich überflüssig macht. Wenn dann, wie gesagt, diese ganzen Phasen an Angeboten, die es gibt, wenn die durchlaufen sind, dann kann derjenige, diejenige in Wohnraum gehen. Man muss auch jetzt nicht in ein Übernachtungsheim gehen, man muss auch nicht in eine stationäre Maßnahme gehen, um von der Straße in Wohnraum gehen zu können, wenn die Leute sich das zutrauen. Der Mensch gibt immer vor, wie es in seinem Leben weiterläuft. Wir können die Hilfen nur anbieten. Mehr kann man nicht tun. Entweder sie nehmen es an oder nicht. So ein junger Mann, der kam irgendwie in die Teestube, weil er Wäsche waschen musste, duschen musste, hatte keine Wohnung, obdachlos, hat irgendwie auf Parkbank 5 im Herrengarten oder so geschlafen. Er kam dann mehrere Wochen jeden Tag in die Teestube, hat angefangen, sich wohlzufühlen im Tagesaufenthalt. Er ist dann auch länger geblieben. Anfangs kam er nur zum Duschen und um seine Wäsche zu waschen. Ist auch mal zur Krankenschwester, ist auch mal in die Männergruppe gegangen. Gruppenangebot, wie gesagt, für die Männer von der Teestube. Dann hat er angefangen, andere Besucherinnen, Besucher kennenzulernen, hat sich im Tagesaufenthalt dann auch länger aufgehalten, hat sich da sehr wohl gefühlt. Wir haben da auch Gesellschaftsspiele, besonders hoch im Kurs steht immer Mensch, ärger dich nicht. Und da hat er da auch regelmäßig jeden Tag Überstunden mit anderen Besucherinnen, Besuchern Mensch, ärger dich nicht gespielt. Irgendwann hat er mitbekommen, dass der Tagesaufenthalt, also eigenständig, von Besucherinnen und Besuchern der Teestube organisiert wird. Das heißt, der Kaffee, der gekocht wird für die Gemeinschaft, das machen Besucherinnen, Besucher der Teestube. die Waschpulver, was rausgegeben wird, die Handtücher zum Duschen, das ist alles organisiert, so diese ganze Logistik, die da dran hängt, über Menschen, die in die Teestube kommen. Er hat dann nachgefragt, ob er da auch mal bei diesem Helferteam, Helferinnen-Helferteam, ob er da mithelfen kann. Er ist dann eingestiegen, hat da jeden Tag auch Dienst übernommen, hat Kaffee gekocht, hat Handtücher herausgegeben, hat im Tagesaufenthalt nach dem Rechten gesehen. Dann fingen wir an mit dem Projekt Essbare Teestube, wo wir also Obst, Gemüse, Kräuter, alles Mögliche Essbare für die Menschen, Besucherinnen und Besucher der Teestube anbauen. Das machen wir auch gemeinsam mit den Leuten. Da hat er dann sich in diesem Gartenteam engagiert, hat gegärtnert. Irgendwann ist er dann mit der Sprache rausgerückt, dass er gelernter Landschaftsgärtner ist, nachdem er sich da zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, schon so ein halbes Jahr bei uns aufgehalten hat. Also es war das Erste, was wir dann auch mitbekommen haben von ihm, wirklich was Persönliches. Und irgendwie hat es dann bei ihm Klick gemacht und er hat dann da auch über das Gärtnern, auch über, ich glaube, die Berührung von das Arbeiten mit der Erde und auch das Sehen, was ich pflanze, was dann da wächst, was sich entwickelt, und wie dann andere Menschen daran eine Freude haben, indem sie die Erdbeeren ernten oder die Kräuter oder was auch immer, dieser Kreislauf. Das hat ihn so motiviert, dass er gesagt hat, also er wird sich jetzt gerne Wohnung suchen und wir sollen ihn unterstützen. Er wird gern einen Führerschein machen, weil er weiß, als Landschaftsgärtner hast du auf dem Job, auf dem Markt nur eine Chance, wenn du einen Führerschein hast. Das lief dann alles an und mittlerweile, der Mann lebt in seiner eigenen Wohnung. Er ist bei einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb angestellt, fest angestellt, hat da eine volle Stelle, kann seinen Lebensunterhalt vollkommen eigenständig organisieren, auch finanzieren, trinkt nicht mehr, schläft nicht mehr draußen und hat es geschafft. Also was ein Thema ist, das kannst du ruhig mit aufnehmen in der Wohnungslosenhilfe, das ist schon Rassismus, Rechtsextremismus und auch Homophobie. Das sind schon Themen in den Einrichtungen, was wir so mitbekommen unter den Gästen, unter den Wohnungslosen. Es sind nicht alle so, ich will da auch niemanden in irgendeine Schublade reinpressen. Aber man hat schon öfter mal, dass man hört, guck doch da, der da aus Syrien oder guck doch da, der Schwule, also wo einfach manchmal ein sehr rauer Ton herrscht und dann ist es dann auch Job der Wohnungslosenhilfe mit entsprechenden, also nicht nur, dass wir direkt darauf reagieren. Bei uns ist jede Art von menschenverachtender, menschenfeindlicher Äußerung, ob die jetzt rassistisch geprägt ist oder ob die jetzt gegen irgendwelche geschlechtlichen Dinge geht oder was auch immer. Es ist in jeder Einrichtung untersagt. Jede Art von menschenverachtende, menschenfeindliche Äußerung. Das steht auch in jeder Einrichtung in der Hausordnung drin und der Sozialdienst achtet da auch sehr genau drauf, dass wir da auch dagegen vorgehen. Und wenn die Leute nicht aufhören, gibt es auch ein entsprechendes Hausverbot. Nichtsdestotrotz nutzt das nichts. Einfach nur darauf zu reagieren, indem man sagt, das wollen wir hier nicht. Wichtig ist ja auch, die Menschen aufzuklären. Was geben sie da überhaupt von sich? Ja? Was hängt denn da überhaupt hinten dran? Da hatten wir es so gemacht bei der Europawahl. Wir hatten Bildungsangebote gemacht, unter anderem in der Teestube, wo man ganz gezielt die Wahlprogramme von Parteien durchgearbeitet haben. Unter Berücksichtigung der Lebenssituation Wohnungsloser. Was machen die denn, dass du als Obdachloser schnell eine Wohnung bekommst, noch dazu eine günstige Wohnung? Setzen die sich für bezahlbaren Wohnraum ein? Setzen die sich dafür ein, dass Hartz IV erhöht wird, dass die Sanktionierungen im Sozialgesetzbuch, im SGB II abgeschafft werden? Für was stehen die denn überhaupt? Und dann kann man dann sehen, wie so dieses Phrasendreschen, was die Leute so von sich geben, wie das immer mehr so zerfällt. Also das ist ein sehr großes Thema. Man hört ganz oft, dass die Polit- Die Politiker sind dran schuld, der Staat ist dran schuld, alle sind dran schuld. Nur ich nicht. Ich kann die Haltung aber auch verstehen. Weil ich glaube, das ist nichts anderes wie einfach so eine Schutzhaltung, weil die Menschen einfach sehr, sehr, sehr viel erlebt haben. Und es geht auch nicht darum, in den Krümeln zu suchen und eine Psychotherapie zu machen und zu sagen, wie kann man das Ganze, was geschehen ist, aufarbeiten. Unser Job ist es zu gucken, dass sich die Lebenssituation von den Leuten verbessert. Und dafür tun wir auch alles. Das ist unsere Aufgabe, das müssen wir leisten. Wir gucken, dass sie ihrer Hygieneversorgung nachgehen können. Wir unterstützen bei der Inanspruchnahme der Rechtsansprüche. Wir unterstützen bei der Vermittlung in eine Unterkunft. Wir unterstützen bei der Vermittlung in Wohnraum. Und wenn jemand in der Wohnung ist und sagt, ich brauche noch Hilfe, ich kriege das noch nicht gebacken, unterstützen wir über den Dienst betreutes Wohnen im Wohnumfeld. Wichtig ist, nach vorne zu gucken, positiv in die Zukunft zu schauen und da die Leute wirklich das an Hilfe anzubieten, was wir anbieten können. Ich will da nichts beschönigen und nichts entschuldigen, aber die Leute sind selbst alle in richtig beschissenen, existenziellen Ausnahmesituationen. Ich meine, Wohnungslosigkeit, das ist die extremste Form an Armut hier in Deutschland. Es gibt darunter nichts mehr. Es gibt keine bedrohlichere, existenziell schwierigere Lebenssituation als der Umstand, dass man keine Wohnung hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man eine Wohnung hat, was das denn überhaupt so bedeutet. Also es gibt wenige Momente, wo ich morgens aufwache und denke, ach, du hast irgendwie, das geht mir jetzt alles zu nah oder es ist eine Belastung. Manchmal passiert, also selbst wenn man nicht mehr direkt in der Beratung wie ich tätig ist, so habe ich trotzdem noch mein Büro in der Teestube, weil mir das ganz, ganz, ganz wichtig ist, nach wie vor an den Menschen dran zu sein, auch immer mal mit ihnen im Gespräch zu sein, einfach mitzubekommen auch, wie ist gerade so die Situation für Wohnungslose in Darmstadt, finde ich auch ganz wichtig, weil ich auch ganz viel übergeordnete Gremientätigkeit mache, da auch einfach noch diesen Bezug und den Blick für die Themen der Menschen zu haben, das ist wichtig, brauche ich für meine Arbeit, damit ich dann auch entsprechend unterstützen kann. Und manchmal gibt es schon Situationen, die einen sehr bewegen, dass man was erzählt bekommt. Oder wir hatten einmal in der Teestube, das hängt mir heute noch viele Jahre nach, einen sehr, sehr, sehr schweren Unfall. Da ist ein Wohnungsloser, zu dem ich schon vorher über die Beratung gute Kontakte hatte. Da war ich noch im Beratungsdienst tätig. Der war betrunken. Und wir haben in der Teestube, um hoch in den ersten Stock zu kommen, eine sehr steile Wendeltreppe. Und das sind die dritte, die sind so Blech- oder Eisenstufen. Und der war leider Gottes von oben ungebremst diese komplette Wendeltreppe runtergefallen und hat auch mit seinem Hinterkopf jede Stufe mitgenommen und blieb dann unten bewusstlos liegen. Da haben wir dann sofort reagiert, also es hat ja Schläge getan, jeder war wach und alarmiert, sofort Notarzt kam dann auch und der Mann lag dann lange Zeit auf der Intensivstation mit massiven Hirnblutungen und alles, wurde dann als Schwerstpflegefall irgendwann in eine Reha verlegt. Das Positive trotz dieser ganz schlimmen menschlichen Tragödie war, dass es mir gelungen war, in der Zeit, wo der Mann auf der Intensivstation lag, ich habe ihn auch ein paar Mal besucht, seine Familie ausfindig zu machen. Die haben mir dann auch von seinem Leben vor der Wohnungslosigkeit erzählt und die haben Jahre von ihm nichts gehört. Sie waren eigentlich davon ausgegangen, er ist verstorben. Ich habe dann auch mitbekommen, dass er zwei fast erwachsene Söhne hat und das wusste ich ja alles gar nicht und geschieden, vorher mal ein großer Unternehmer. Auf jeden Fall hat die Familie durch diesen sehr schweren Unfall ihn wiedergefunden. Die haben ihn dann auch in der Reha besucht, das war dann so das Letzte, was ich dann auch mitbekommen hatte. Ja, also er war jetzt ein Schwerstpflegefall. durch diesen schlimmen Unfall, aber seine Familie hat ihn wiedergefunden. Irgendwann geht es einem zu nah, man kann einfach dann auch nicht mehr diese professionelle Distanz bewahren. Das bewegt einen dann zu sehr, man nimmt es mit nach Hause und das ist nicht gut. Also da muss man wirklich immer in der sozialen Arbeit, in jedem unterstützenden Beruf, auch wenn man im Krankenhaus arbeitet, Pflegeheim, Altenheim, egal wo, muss man immer gucken, wo man es auch mit menschlichen Schicksalen zu tun hat, da immer einen gesunden Abstand für sich selbst zu haben.